muss mal wieder gesagt werden. Ich staune immer wieder darüber, ohne dass abgesprochen wird, wie das alles zusammenpasst. Eigentlich haben wir in den Liedern schon meine Predigt gehört. Das wäre dann wirklich eine kurze. Ach, apropos kurz. Ich habe in der letzten Woche erfahren, dass meine Predigten immer noch zu lang sind. Nachdem ihr schon meistens die sechste Version zu hören kriegt und die schon dann meistens nur noch ein Drittel so lang ist, wie die erste war. Es hat aber keinen Sinn, wenn ich eure Konzentrationsfähigkeit überfordere, dann ist das wie Reden in den Wind. Außer habe ich die Konsequenzen gezogen und es wird dann heute etwas kürzer, hoffe ich, indem ich einfach Schnickschnack weglasse. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass meine Predigten zu über 50% aus reinen Bibelzitaten bestehen. Für die Gäste, die das nicht wissen, ich zitiere meistens nicht mit Stellenangabe und auch nicht mit Versnummern, weil das nicht zum inspirierten Text gehört. Ihr müsstet euch sonst die Nummern aufschreiben und zu Hause nachschlagen. Aber eine Predigt ist entweder und Lehre, das ist ein wesentlicher Teil der Aufgabe, und eine Predigt sollte Konsequenzen erwarten. Meine Konsequenz ist, versuchen, kürzer zu predigen. Mal gespannt, ob ihr heute merkt, was von euch erwartet wird. Die letzten Worte, die Matthäus von Jesus überliefert, lauten: Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und heute wende ich mich ganz besonders an Carla und an Giovanna. Es geht nämlich rein Zufall, im Reich Gottes gibt es keinen Zufall, aber in meiner Predigtreihe geht es um Glauben. Denn Jesus fährt fort und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist die Aufgabe der Ältesten und der Prediger und alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, zu lehren. Das ist mit der Taufe nicht getan. Da würden wir ganz dumm dastehen, wenn wir alleine wären. Aber darum geht der Text weiter. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das werdet ihr hoffentlich oder ganz sicher, wenn ihr eure Herzen öffnet, auf dem weiteren Glaubensweg erfahren. Jetzt kommt etwas, das heißt, was bisher geschah. So eine übliche Floskel von mir, immer wenn das eine Predigtreihe ist, erinnere ich kurz daran, was letztes Mal war. Für euch vielleicht ganz interessant. Das Fehlen von Glauben und die Missachtung des Willen Gottes ist die normale Situation des Menschen. Das ist nichts Besonderes. Wir denken dann so, alle müssen sein wie wir. Das Normale ist nicht, dass man glaubt. Das Normale ist, dass diese Welt Gottes Willen missachtet. Und das war, kann nicht anders sein, auch bei euch so. Glauben ist die Annahme von göttlichem Handeln. Bitte kommt nicht rein, nicht ich, ihr habt Gott angenommen, sondern Gott hat an euch gehandelt. Und das habt ihr gestern angenommen. Glauben ist die Existenzfrage des Menschen. Wir können alles Mögliche denken, einen guten Broterwerb. Ich fange schon wieder an, lasse ich das. Versuch's ja interessant zu machen, aber das dauert dann eben auch. Also, diese Existenzfrage habt ihr gelöst. Das ist aber ein Prozess, der erst in Zukunft sichtbar werden muss. Glaube ist ganz einfach. Gott glauben. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, das zu überschreiben meine Ratata-Predigt. Weil alles, was jetzt kommt, müsste man als Christ runterrattern können. Wenn wir gefragt werden, was ist denn dein Glaube? Glaube ist sich auf Gott verlassen. Gibt einen Spruch, wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Wer sich auf Gott verlässt, ist nie verlassen. Wir werden das im weiteren Fortgang der Predigt noch sehen. Geht nicht immer so nach unserem Willen. Aber Gott verlässt uns nicht. Glaube ist Verpflichtung zur Treue. Und das ist in der Tat etwas, was euch nun wie ein Eheversprechen bis an das Ende eures Lebens begleiten wird. In der Bibelstunde haben wir gerade, ich war leider am letzten Mittwoch dann nicht da, über Hebräer 6 gesprochen. Und da steht das schon ganz deutlich, was passiert, wer zum Glauben gekommen ist und dann abfällt. Nicht wer Zweifel hat, nicht wer mal vorübergehende Auszeit nimmt, sondern wer Jesus leugnet, wer zum Aberglauben der Welt zurückkehrt, für den gibt es keine Umkehr. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Erst Vertrauen, Glauben, muss man sich vorstellen, erst Vertrauen, Glauben ermöglicht Jesus sein Werk zu tun und ermöglicht uns, seinen Weg zu gehen. Markus schreibt, da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Und jetzt kommt's. Und er folgte Jesus auf seinem Weg. Nicht Jesus folgte ihm, er folgte Jesus auf seinem Weg. Glaube gründet nicht auf unseren Leistungen. Und das ist auch sehr gut so, sonst würden wir sehr arm dastehen. Es gibt eine Begebenheit, in Zwei Könige wird davon berichtet, von einem aramäischen Heerführer, einem sehr mächtigen Mann, Naaman mit Namen, der Aussatz hatte, und die ganze Geschichte will ich erzählen, der Prophet Elisha kommt zu ihm und sagt ihm, steig in den Jordan, du wirst abgewaschen und wirst rein sein. Und der flippt fast aus, dass er den nicht umbringt, ist alles. Und dann sagt sein Diener zu ihm, wenn er was ganz Großes von dir verlangt hätte, hättest du bestimmt getan, weil du willst den blöden, lebensgefährlichen Aussatz, Ausschluss von der Gemeinschaft, den willst du doch loswerden. Und jetzt hat er dir nur gesagt, wasch dich und du wirst rein. So einfach ist das mit der Taufe. Man sollte sehen, was auch dahinter steht. Von dem Wasser gestern konnte man nicht besonders sauber werden, denke ich mal. Habe ich jedenfalls, als meine Füße gewaschen habe. Aber das ist dahinter, dass die Symbolik steht. Ihr seid Neugeborene, Wiedergeborene. Dadurch, dass ihr mit Jesus begraben seid und davon ist die Taufe Symbol und wieder auferstanden seid. Glaube ist Leben. Ohne Glauben sind wir tot. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zombies so durch die Weltgeschichte laufen. Jesus sagt, Amen, Amen. Achtung, jetzt wird es immer wichtig, wenn er Amen, Amen anfängt. Amen, Amen, ich sage euch. Unvorstellbar, was jetzt kommt. Das ist wie eine Explosion. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Hat das ewige Leben. In unserer Widmung der Geschwister zu eurer Taufe steht nicht umsonst. Ihr seid eingetragen in das Buch des Lebens. Und da löscht euch niemand. Das könnt ihr nur selber streichen. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das hat so eine große Bedeutung, das kann man einfach nicht sofort voll verstehen. Wenn da jemand die Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen hat oder in Frankreich Roland Garros gewonnen hat, dann sagt er, das werde ich erst in den nächsten Tagen richtig begreifen, was ich da geleistet habe. Ihr werdet erst einem ganzen Leben verstehen lernen, was Gott für euch durch seinen Sohn getan hat. Schon, dass wir überhaupt glauben können, ist ein Geschenk. Und das macht jeden Selbstruhm unmöglich. Wir können uns nicht auf unser Tun berufen, das darauf beruht, dass wir das Gesetz erfüllen. Das ist unmöglich. Frage mich, warum ich es dann immer wieder doch versuche. Im Galater schreibt Paulus, jetzt wird's aber hart, alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, also der zieht auch so ähnlich wie ich, ne? Nicht da und da heißt das so, sagt in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält. Nicht, also wenn ihr die Gebote halten wollt, bitteschön, müsst ihr jedes halten. An alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, das sag nicht ich, ist immer noch die Heilige Schrift, ist offenkundig. Aha, offenkundig. Denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun. Unglaublich, das steht in der Bibel. Das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Jetzt füge ich an, na dann viel Vergnügen. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft. Das ist passiert. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft. Ich neige nicht dazu, Halleluja, Amen zu sagen, aber jetzt habe ich es gesagt. Indem er für uns zum Fluch geworden ist. Und das war der Sinn der Lesung heute Morgen. Euch mal zu zeigen, woher der ganze Weg mit Gott gekommen ist. Die Vorahnung, der Hinweis des ganzen Alten Testaments, damit wir etwas von der Größe begreifen können. Was Veranstaltungen getroffen wurden, um die Schuld abzuwaschen. Und nun haben wir Gottes Sohn persönlich, der für uns zum Fluch geworden ist, damit wir freigekauft sind. Ist das schwer anzunehmen. Der neue Bund hat den alten abgelöst. Sowohl, Achtung, in Bezug auf seine Geltung, als auch in Bezug auf seine Auswirkung auf den Menschen. Sagt wieder nicht ich, sagt Paulus im Galaterbrief. Ehe der Glauben kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes, festgehalten bis zu der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte. So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben gerecht gemacht werden. Niemand aber, nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht. Glaube befreit uns. Das sag wieder ich. Freiheit erfordert Mut. Ich werde das nie vergessen. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, direkt nach der Wiedervereinigung, das junge Mädchen, mit dem ich Tennis spielte, und fragte sie, sag doch mal, was ist so für dich der größte Nachteil der Wiedervereinigung? Und da kamen alle nur die Punkte, unsere Werte, Freiheit, selbstbestimmtes Leben, Mut haben, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht von anderen kommandiert zu werden. Das war für sie der Zusammenbruch, weil Freiheit erfordert Mut, Demut, Mut zu dienen, Mut zur Freiheit. Das ist auch in unserem Glauben. Wir haben den Freimut, über unseren Glauben zu reden. Das, was der Glaube für mich im Augenblick bedeutet. Ich muss da nicht überlegen, sage ich jetzt nichts Falsches. Vielleicht müsstet ihr mal meine Predigten so von vor 20 Jahren rauskramen. Ich glaube, dass ich nicht mehr alles unterschreiben würde, was da gesagt ist. Aber ich war ständig von dem überzeugt, was ich gesagt habe. Was wir nicht aus Überzeugung tun, wieder besseres Wissen, das ist Sünde. Freiheit bedeutet Sicherheit. Ich bin sicher, wenn es bei mir klingelt, ist das nicht die Gestapo, allenfalls der Gerichtsvollzieher. Aber da hat er dann auch recht. Der Glaube, der uns geschenkt ist, der erwartet allerdings etwas von uns. Nämlich Antwort. Kannst du nicht einfach ihr Geschenk nehmen, ein Buch kriegen und guckst nie rein und sagst, schönen Dank, war ein schönes Buch, was du mir geschenkt hast. Steht jetzt im Bücherschrank, macht sich wirklich gut. Was ist es nun, was das Gesetz der Freiheit von euch, Neugeborenen und uns, alten Knackern und mittelalten Jungfern, fordert? Was ist das Gesetz der Freiheit? Wo, bitteschön, ist das Pflichtenheft? Muss doch irgendwas geben, wo man lesen kann, was man von uns erwartet. Ihr werdet euch gleich wundern, denke ich mir. Also ich werde euch mal das Gesetz vorlesen, und zwar in den Paragraphen 1 bis 623. Das Gesetz kann man nicht, wie Adenauer sagte, das Grundgesetz unterm Arm tragen. Aber im Herzen kann man dieses Gesetz haben. Also, pass schön auf. Jetzt kommen alle Gebote. Ich zitiere aus der Schrift, ich sage aber nicht, wo es steht. Weil dann denken alle schon, aha, kenne ich doch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht. Wie viele Mal haben wir heute Morgen davon gesungen? Was passiert denn, wenn ich die Liebe nicht hätte? Wäre ich ein dröhnendes Erz, eine lärmende Pauke, viel Wind, viel Lärm um nichts. Einfügung von mir. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, viele glauben ja, es geht im Glauben so darum, möglichst viel über die Bibel zu wissen, möglichst viel Erkenntnis in sich aufzunehmen. Und wenn ich alle Erkenntnis hätte und sogar wenn ich Glaubenskraft besäße und Berge versetzen könnte, wir kennen ja den Auftrag, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Berg sagen, schieß ab ins Meer, dann würde er das tun. Und was bedeutet das? Nichts. Weil, zitiere wieder, und Berge damit versetzen könnte, mit meinem Glauben, mit meiner Leistung, hätte aber die Liebe nicht, wäre es nichts. Weniger als nichts geht nicht. Wäre nicht etwas, wäre nicht zu wenig, wäre nichts, gar nichts wert. Als wenn es nicht geschehen wäre, als ob es nicht getan hätte. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, was Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann verschenk deine Habe und folge mir nach. Klasse, kannst du machen, nützt dir aber nichts. Nützt dir dann nichts. Und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, Märtyrer würde, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Das ist das neue Gebot, das Grundgesetz eures Glaubens, das man nicht unterm Arm tragen kann, aber im Herzen haben kann. Ist das wirklich das ganze Gesetz, das ganze Programm für einen Christen? Alles, was er tun muss? Und bevor da wieder Schlaue kommen, die ja immer noch ein paar Stellen aus der Schrift kennen. Im Korinther schreibt Paulus, es kommt nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, die Gebote Gottes zu halten. Aha, also doch. Wirklich? In Galater schreibt er, da gibt es so ein Prinzip, die Schrift durch die Schrift auszulegen. Fängt genauso an wie der Vers vorher. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, bis dahin ist das genau der gleiche Wortlaut, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam wird. Darum geht es bei den Geboten. Den Glauben, der in der Liebe wirksam wird. Wenn euer Glauben nicht Werke der Liebe, nicht Früchte der Liebe bringt, dann ist er tot. Also Widerspruch? Wohl keiner. Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass wir viel zu sehr in Begriffen reden. Wir reden von Liebe. Vielleicht wäre es besser, wir würden von Tätigkeiten reden. Glauben, der im Lieben wirksam wird. Nicht in der Liebe, die ja so ein Begriff ist, sondern im Lieben. Wir sehen, wir benötigen Lehre. Wie wir vorhin auch am Anfang gesehen haben, Matthäus. Und die Gemeinde nimmt das wahr, indem sie Bibelstudium führt. Unter anderem haben wir jeden Mittwoch um 19.30 Uhr eine Bibelstunde. An der nehmen, einschließlich der Ältesten und ihrer Familienangehörigen, zwischen 4 und 10 Personen teil. Ganz selten auch mal mehr. Das ist nicht in Ordnung. In der Gemeinde haben wir eine Anzahl von Hauskreisen. Und das ist gut so. Diese Hauskreise existieren ohne, ich sage ausdrücklich, ohne jede, könnte Neudeutsch sagen, Feedback, ich sage anders, ohne jede Rückkopplung an die Gemeinde. Als einer der Ältesten dieser Gemeinde kenne ich nicht mal alle Hauskreise. Viel weniger zu wissen, was dort besprochen wird. Das ist nicht in Ordnung. Ich komme zum Schluss. Wir sind begnadigte Sünder, berufen, auf den Spuren der Liebe zu gehen, die Jesus gelegt hat. Wir müssen nicht unsere eigenen Spuren durchs Leben ziehen. Auf den Spuren der Liebe zu gehen, die Jesus gelegt hat. Und diese Spuren führen uns zum Ziel. Diese Spuren enden bei Gott. Das ist mein Verständnis von biblischem Glauben.